Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sommer 1948, Zeit des Kalten Krieges. West-Berlin wie eine Insel der Freiheit mitten im Ostblock. Und am 24. Juni beginnt dann die sowjetische Besatzungsmacht mit ihrer Blockade. Viele der älteren Geschwister werden sich noch daran erinnern. Das heißt, der gesamte Personen- und Güterverkehr von und nach West-Berlin wurde abgeriegelt für 322 Tage. Was kann man tun, um 2,2 Millionen Menschen in einer eingeschlossenen Stadt mit allem zu versorgen, was sie zum Überleben brauchen? Die Alliierten entschieden sich für ein kühnes Konzept für die Versorgung aus der Luft, die berühmte Luftbrücke. In einer logistischen Meisterleistung schafften es die Westmächte zusammen mit den Deutschen, dass im 3-Minuten-Takt Flugzeuge auf einem der drei Berliner Flughäfen, also Tempelhof, Gatow und Tegel, landen konnten. Die Transportleistung wurde von täglich 450 auf 11.200 Tonnen gesteigert. Man schaffte Flugzeuge von Stützpunkten rund um den Globus heran. In Spitzenzeiten waren 400 Flugzeuge in ständigem Einsatz. Tankschiffe überquerten den Atlantik mit Benzin und Kerosin. Wegen eines Abkommens mit den Sowjets durften Amerikaner, Briten und Franzosen nur drei Luftkorridore nach Berlin verwenden. Und sie organisierten das so, dass sie in diesen drei Korridoren auf fünf verschiedenen Ebenen fliegen konnten. Dadurch gewannen sie natürlich viele Flugstunden. Das Entladen der 10 Tonnen Fracht dauerte anfangs über eine halbe Stunde. Später wurde das optimiert auf 10 Minuten. Alle Kapazitäten wurden genutzt. Kohle wurde herangeschafft. Sie war für das Heizen und vor allem für die Stromversorgung in den Industriebetrieben erforderlich. Die Flugplätze hier in Celle und Fassberg, gar nicht so weit entfernt, wurden zum Kohleumschlagplatz. Täglich waren 200 Güterwaggons, in Spitzenzeiten sogar 300 Güterwaggons unterwegs mit Kohle, deren Fracht dann per Flugzeug nach Berlin transportiert wurde. In einem weltumspannenden Logistiknetzwerk waren 150.000 Personen im Einsatz. Auf insgesamt 280.000 Flügen wurde 2,3 Millionen Tonnen Güter nach Berlin transportiert. Addiert man alle Flugstunden zusammen, dann ergibt das etwa 35 Jahre Flugzeit. Die Gesamtstrecke aller Luftbrückenflüge betrug 175 Millionen Kilometer. Das ist 456 Mal die Entfernung von der Erde bis zum Mond. Eine logistische Meisterleistung von unvorstellbarem Ausmaß. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Es wurde allestens, genauestens vorausgeplant und systematisch optimiert. Warum diese unvorstellbare Gründlichkeit? Warum diese fast übertrieben wirkende Genauigkeit und Präzision? Weil so viel auf dem Spiel stand. Natürlich ging es auch um Macht. Aber es ging auch um die Rettung der Freiheit einer Millionenstadt. Das dürfen wir nie vergessen. Es ging auch um den einen Fluchtpunkt im kommunistischen Machtbereich damals. Und es ging für viele um Leben und Tod. Und da konnte man sich nicht weniger als absolute Gründlichkeit leisten. Und diese Gründlichkeit führte zum Ziel. Die Luftbrücke hatte ihren Zweck erfüllt und die Blockade wurde aufgelöst. Am 11. Mai 1949, heute vor 65 Jahren. Ein Datum, das wir als Deutsche nicht vergessen sollten. Aber nicht deswegen erzähle ich das, sondern es geht mir um diese Gründlichkeit, um diese Präzision. Und genau diese Gründlichkeit, dieses Bemühen um jedes Detail, diese Präzision ist ein wichtiges Merkmal des Römerbriefes. Wir finden das in der gesamten Bibel, aber wir finden es im Römerbrief ganz besonders ausgeprägt. Heute beginnen wir mit Römer 3 und dieses Kapitel Römer 3 hat in der Kirchengeschichte Furore gemacht. Wenn wir näher herangehen, dann sehen wir, der Apostel Paulus behandelt eigentlich immer noch das gleiche Grundthema, mit dem er sich schon seit Kapitel 1, Vers 18 auseinandersetzt. Und jetzt sind wir in Kapitel 3 angekommen. Kapitel 1, Vers 18, wo Paulus geschrieben hat, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen. Gottes Zorn wird offenbart. Und seit diesem Vers widmet sich Paulus dem Nachweis, dass alle Menschen unter dem heiligen Zorn des allmächtigen Gottes stehen. Das ist der Nachweis, den er führt. Und Paulus zeigt, warum Gottes Urteil über uns zu Recht besteht. Und dass es keine Ausnahmen gibt. Alle brauchen, wenn sie nicht auf ewig verloren gehen wollen, eines, nämlich Rettung. In 1,18 bis 31 führt er den Nachweis für die Heiden, die Gottes Gebote offensichtlich mit Füßen treten. In Kapitel 2, 1 bis 16 führt Paulus den Nachweis für Menschen, die durchaus Wert auf moralische Maßstäbe legen. Unter Heiden und unter Juden, wir hatten das die sogenannten Moralapostel, wir hatten das die Moralapostel genannt, auch sie stehen unter dem Zorn Gottes. Und zuletzt in Kapitel 2, 17 bis 29 wendet sich Paulus an eine Gruppe, die sich besonders sicher vor dem göttlichen Gericht fühlt, und das waren seine jüdischen Volksgenossen. Und wir hatten sehr schnell gemerkt, als wir das miteinander studierten vor 14 Tagen, und Sie können das, wenn Sie wollen, über das Internet nochmal nachhören, beg-hannover.de, wir hatten sehr schnell gemerkt, was Paulus da zu den Juden sagt, die sich vor Gott auf ihre Mitgliedschaft im jüdischen Volk berufen. Das sagt er genauso uns Heidenchristen, die sich möglicherweise auf ihre christliche Tradition oder ihre Mitgliedschaft in einer Gemeinde berufen. Verlass dich nicht auf deine religiöse Herkunft, verlass dich nicht auf dein religiöses Herrschaftswissen, das du anderen voraus hast, und mit dem du meinst, vor Gott besser dazustehen, und verlass dich nicht auf religiöse Handlungen, auf irgendwelche Rituale. Das kann für sich genommen gut sein, aber das wird dich nicht, für sich genommen wird es dich nicht vor Gottes Gericht schützen können. Und damit hatten wir Kapitel 2 abgeschlossen. Und wenn wir heute Morgen nun in Kapitel 3 weitermachen, dann stellen wir fest, der Apostel ist immer noch beim gleichen Thema. Apostolische Gründlichkeit. So heißt deswegen auch unser Thema heute Morgen, apostolische Gründlichkeit, warum Paulus die Sünde so ausführlich erklärt. Und wir fragen uns, warum? Warum werden so viele Argumente vorgetragen? Warum werden so viele Überlegungen hin und her gewendet? Warum geht es nicht etwas schneller zur Praxis? Die erste Antwort ist, weil es der Heilige Geist offensichtlich für nötig befunden hat. Sonst hätte er Gottes Wort an dieser Stelle nicht so eingegeben. Und weil wir diese Gründlichkeit offensichtlich dringend brauchen. Weil hier lebensnotwendige Zusammenhänge verhandelt werden, die wir gut verstehen müssen. Als Martin Luther als junger Theologe von Erfurt nach Wittenberg ging, da war er, wie er später sagte, noch nicht bekehrt. In Erfurt war er in den Augustinerorden eingetreten, hat dort in Erfurt sein Grundstudium absolviert, also heute würde man sagen, seinen Bachelor gemacht. Und dann hat ihn sein Ordenschef Johann Staupitz als Doktorand nach Wittenberg geschickt. Und dort hat Luther dann 1512 promoviert und anschließend von seinem Ziehvater Staupitz die Professur für Bibelexegese in Wittenberg übernommen. Und Luther hat über sich selbst gesagt, wir haben das Licht später wiedergewonnen, also das Licht des Evangeliums. Doch als ich Doktor wurde, kannte ich es noch nicht. Also 1512, sagt er, damit war ich noch kein Christ, hatte ich das Evangelium noch nicht entdeckt. Aber er war Doktor der Theologie und er ist im Gewissen aufgerüttelt und er sucht Antworten und er weiß, ich muss mein Verhältnis zu Gott in Ordnung bringen. Aber ich weiß nicht wie. Er hofft auf die Bibel und er nutzt dieses große Privileg, Woche für Woche die Bibel studieren zu müssen, da ja seine Studenten warten während des Semesters. Woche für Woche. So wie es für mich ein großes Privileg ist, Bibel studieren zu müssen, da Sie Sonntag für Sonntag hier sitzen. Und so macht er zunächst die Psalmen, 1513 bis 1515 Psalmenauslegung, 1515 bis 1516 den Römerbrief, 1516 Galaterbrief, 1517 bis 1518 den Hebräerbrief. Und im Rückblick schreibt er, inzwischen war ich in diesem Jahr zu den Psalmen zurückgekehrt. Also er hat die Psalmen nochmal ausgelegt, wieder von vorne, weil er glaubte, jetzt schon etwas mehr begriffen zu haben. Und trotzdem hat es ihn immer wieder zum Römerbrief hingezogen. Also während der Psalmauslegung, dieser zweiten Psalmauslegung, schreibt er dann im Nachhinein, aber ein ganz ungewöhnlich brennendes Verlangen hatte mich gepackt, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Das hat ihn immer wieder auch zu diesem Brief zurückgedrängt. Und da hat Luther dann endgültig den Ausgang gefunden, den Ausgang aus dem Gefängnis seiner Schuld, den Ausgang aus dem Gefängnis seines umgetriebenen Gewissens. Irgendwann, 1518, 1519, so in etwa kann man das datieren. Und dann ist ihm sein Römerbrief lebenslang ein regelmäßiger Begleiter geblieben. Und Luther, ein eifriger Student der ganzen Bibel und auch des Römerbriefs bis in seine letzten Tage hinein. Und kurz vor seinem Tod, ganz wenige Tage vor seinem Tod, in seinem letzten schriftlichen Zeugnis, da hat Luther, dieser Mann, dessen Bücher ganze Bibliotheken füllen, es gibt wenige Leute, die so produktiv waren wie er, der unendlich viel geschrieben hat, da hat dieser Mann uns die einzig angemessene Haltung gezeigt, mit der wir die Bibel studieren sollen. Apostolische Gründlichkeit könnte man das wieder nennen. Er hat geschrieben in seinen letzten Worten, die Heiligen Schriften meine niemand genügend geschmeckt zu haben, wenn er nicht 100 Jahre lang mit den Propheten die Kirche regiert habe. Deshalb ist es ein ungeheures Wunder, um erstens Johannes den Täufer, zweitens Christus, drittens die Apostel, du versuche diese göttliche Geschichte nicht, sondern verehre gebeugt ihre Spuren. Du versuche diese göttliche Geschichte nicht, sondern verehre gebeugt ihre Spuren. Das schreibt er alles auf Latein und dann kommt ein deutscher Satz. Wir sind Bettler. Das ist wahr. Wir kommen immer wieder als Bettler zu diesem Buch und wir werden immer wieder reich, reich, reich beschenkt davongehen. Und wir können genauso wie Luther Gott nur unendlich dankbar sein, dass er uns so gründlich dieses Buch hat schreiben lassen und dass er uns auch so gründlich den Römerbrief geschenkt hat. Hier steht alles drin, was wir brauchen, um in den Himmel zu kommen. Und wenn wir die Front sehen, vor der Paulus damals den Brief geschrieben hat, und diese Front, die kommt ja auch in diesen 8 Versen, die Sie hier vor sich haben, auf Ihrem grünen Zettel so deutlich zum Tragen, dann schmilzt der historische Abstand zwischen dem Apostel und uns dahin wie Butter in der Sommersonne. Wir wundern uns ja gelegentlich darüber, dass der Inhalt unserer Botschaft von manchen Zeitgenossen so stark angegriffen wird, dass wir auf solchen Widerstand stoßen. Warum wundern wir uns? Dem Apostel haben sie auch vorgeworfen, dass er die Wahrheit massiv verfälschen würde. Das sollte uns trösten. Wir fühlen uns ja so leicht angegriffen. Wir denken, unsere Zeit wäre besonders schlimm, diese böse Postmoderne. Und natürlich ist es schlimm, wie frech und dreist auch öffentlich Gottes Maßstäbe mit Füßen getreten werden. Das wurde mal wieder beispielhaft deutlich an dieser grauenvollen Eurovision-Contest-Song-Geschichte. Und was da besonders promotet worden ist. Aber die Wahrheit war immer angegriffen. Es ging immer um alles oder nichts. Und ihr Lieben, jede Generation muss sich neu vom Herrn in den Dienst nehmen lassen, um Gottes Wahrheit zu verteidigen. Jede. Und jede Generation muss neu dieselben ewigen, fundamentalen Wahrheiten buchstabieren und studieren. Und wenn ihr sie buchstabieren wollt, müsst ihr sie studieren. Gründlich. Und dieselben Wahrheiten immer wieder gegen Angriffe verteidigen. Gegen immer wieder neue Angriffe, die aber im Kern sich auch immer wieder als die alten erweisen. Jede Generation. Und jede Generation muss sich neu dafür Leidenschaft schenken lassen und Zeit dafür nehmen. Und wo dies geschieht, da lebt Gemeinde. Und wo wir glauben, dies nicht nötig zu haben, wo wir glauben, es nicht nötig zu haben, gründlich, regelmäßig, intensiv die Bibel zu studieren, da stirbt Gemeinde. Kann sie äußerlich noch prosperieren und ganz nett dastehen, aber da stirbt sie vom Herzen her. Und das Vorbild des Apostels in seiner Gründlichkeit zeigt uns, die zentralen Wahrheiten des Glaubens kann man nicht im Vorbeigehen verteidigen. So mit ein paar praktischen, griffigen Formeln. Und dann haben wir es in der Tasche. Und darum behandelt Paulus seit Römer 1, Vers 18 das gleiche Thema. Alle Welt unter dem Zorn Gottes. Und hier in Kapitel 3 fügt er dem noch einige Verse hinzu. Warum? Weil er sich mit sachlichen Einwänden auseinandersetzt und mit falschen Bezichtigungen. Deswegen fügt er diese Verse noch hinzu. Und diese Einwände kommen zunächst von seinen eigenen jüdischen Volksgenossen. Das ist ja logisch, mit denen hatte er sich auch in den Versen unmittelbar davor auseinandergesetzt. Und auf den ersten Blick könnte man denken, wie schon beim letzten Mal, was geht uns das an? Das ist eine innerjüdische Sache zwischen Paulus und seinen Volksgenossen. Und auf den zweiten Blick werden wir häufig wiedersehen, wie schon beim letzten Mal, wir sind hautnah betroffen. Zu Ihrem Trost, wenn Sie den Text beim ersten Lesen etwas verwirrend finden, will ich Ihnen sagen, dass einige Ausleger diese 8 Verse mit für die kompliziertesten des gesamten Römerbriefs gehalten haben. Das mag uns trösten, aber lassen Sie sich nicht schocken. Wir werden versuchen, eine Linie dahin durchzuziehen. Und ich hoffe, Sie alle haben diesen grünen Gottesdienstzettel, in dem auch die Argumentation nochmal dargelegt ist. Dann können Sie das besser verfolgen und Sie können es vor allem nochmal in Ruhe zu Hause nachlesen. Und wir werden auch versuchen, diesen Zettel mit den Thesen ins Internet als Datei zu stellen, dass das auch die Hörer dort dann sich nochmal genauer schriftlich vergegenwärtigen können. Also lesen wir diese Auseinandersetzung des Paulus jetzt mit den jüdischen Einwänden auf seine Aussage, dass alle unter der Sünde sind und sich keiner auf irgendetwas berufen kann. Was haben dann die Juden für einen Vorzug? Römer 3, Abvers 1. Also wenn das die Juden nicht automatisch rettet, dass sie Juden sind. Was haben dann die Juden für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Weise. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Das sei ferne. Das steht im Griechischen eine der stärksten Verneinung. Megeneuto. Bloß nicht, auf keinen Fall. Das sei ferne. Es bleibe vielmehr so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht im Psalm 51, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Ist es aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt? Was sollen wir sagen? Ist dann Gott nicht ungerecht, wenn er zürnt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne, megeneuto. Wie sonst könnte Gott die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden? Ist es etwa so, wie wir verlästert werden und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme? Deren Verdammnis ist gerecht. Der Stil, in dem Paulus hier vorgeht, war damals üblich. Man nennt das Diatribe, so Rede und Gegenrede, wie eine Diskussion gegeneinander gestellt. Und man weiß nicht sicher, ob Paulus die Gegenargumente hier einfach zitiert oder ob er sie mit eigenen Worten zusammenfasst. Er hatte das Evangelium ja an vielen Stellen gepredigt und hinterher immer Rede und Antwort gestanden. Und Paulus wusste so im Laufe der Zeit, auch als er diesen Römerbrief schrieb, was so an Gegenargumenten kam. Und welche Einwände auch seine Judenfreunde gegen über seiner Verkündigung erhoben und natürlich ganz besonders gegenüber dieser Verkündigung des Zornes Gottes. Und in diesen Versen, da demonstriert Paulus uns nun einen ersten Grund auf unsere Frage. Also Paulus, warum musst du die Verlorenheit des Menschen unter Gottes Zorn so ausführlich darstellen? Warum ist das nötig? Warum musst du das so gründlich erklären? Und der erste Grund, den Paulus uns zeigt, weil der Sünder sich mit allen Mitteln gegen seine Überführung sträubt und immer neue Einwände vorbringen. Das ist der erste Grund und der, den wir am ausführlichsten darlegen. Weil der Sünder sich mit allen Mitteln gegen seine Überführung sträubt und immer neue Einwände vorbringt. Vielleicht erinnern Sie sich an Ihre eigene Bekehrung. Ich weiß ja nicht, wie lange Sie gebraucht haben. Bei manchen geht es schnell, bei anderen dauert es Jahre. Ein langer Prozess. Wie lange hat es gedauert, bis Sie echte Sündenerkenntnis hatten? Wie lange hat es gedauert, bis Sie Gott gegenüber zugegeben haben, dass Sie wirklich seine Vergebung brauchen? Verhalten wir uns nicht manchmal wie kleine Kinder, die immer noch leugnen, Schokoladenkekse aufgefuttert zu haben, obwohl unsere Mundwinkel offenkundig schokoladenverschmiert sind und obwohl die dicken Krümel noch an unserem Pullover kleben? Wir sagen, wir haben keine Schokoladenkekse. Genau. Und Paulus sagt, siehst du, das ist der Grund, den ich dir in diesen Versen demonstriere. Das ist der Grund, warum wir Gottes Urteil über die Sünde so ausführlich klären müssen, weil der Sünder sich mit allen Mitteln gegen seine Überführung sträubt und immer neue Einwände vorbringt. Und es ist wichtig zu sehen, wie Paulus nicht reagiert. Paulus sagt, das ist ja alles nur vorgeschoben, diese Gegenargumente, damit halte ich mich gar nicht erst auf. Das sind ja nur Ausreden. Nein, er nimmt die Einwände durchaus ernst. Er geht davon aus, eine These ist erst dann ausführlich dargelegt, wenn sie nicht nur positiv entfaltet wurde, sondern wenn man auch die wichtigsten Rückfragen und Gegenargumente beantwortet hat. Das ist übrigens ein gutes Beispiel auch dafür, wie wir apologetische und missionarische Gespräche führen sollten. Paulus gibt uns ein Vorbild für unsere Gespräche mit Kritikern. Wir sollen den Rückfragen nicht ausweichen, wir sollen sie nicht vorschnell verdächtigen. Wir sollen sie erst recht nicht verteufeln, sondern wir sollen sie mit der Wahrheit überwinden. Das zeigt Paulus uns hier. Und sehen wir den Paulus einfach mal kurz über die Schulter, wie er in diesem Fall vorgeht. Gerade hatte er gezeigt, dass auch ein Jude nicht automatisch etwa durch die Beschneidung gerettet wird. Religiöse Herkunft, Herrschaftswissen und Handlung können nicht retten. So, und dann kommt dieser erste Vers, dass er sagt, dass er diese Gegenfrage, diesen Einwand dort präsentiert, und den haben Sie auch auf Ihrem grünen Zettel. Was haben dann die Juden für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Und Beschneidung steht hier stellvertretend für die ganzen Besonderheiten, die Gott seinem Volk gegeben hatte. Also für diese ganze spezielle jüdische Ausstattung. Was haben sie? Das ist also der erste Einwand. Wenn die Juden nicht automatisch gerettet werden, Paulus, dann hat das jüdische Volk doch überhaupt keinen Vorteil. Dann hätte sich Gott seine Erwählung doch auch sparen können, oder? Das ist die schmerzende Frage, die drängende Frage, die dahinter steht. War dann etwa Gottes ganze besondere Geschichte mit seinem Volk ein Fehlschlag? Die ganze Erwählung Israels, die ganzen speziellen Segnungen, die Gott seinem Volk gegeben hatte. Euch allein habe ich erwählt, aus allen Völkern, hatte Gott gesagt. Ist das nicht mehr gültig? Hat es keine Bedeutung, zum jüdischen Volk zu gehören? Haben die Juden überhaupt keinen Vorteil gegenüber den Heiden? Und Paulus antwortet, Leute, das habe ich mit keiner Silbe gesagt, dass die Juden kein Privileg haben. Vers 2, viel in jeder Weise haben sie Vorzug. Zum Ersten, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Also das ist die Antwort A auf Einwand A, dass Paulus sagt, doch, sie haben einen Vorteil. Ihnen ist vor allem anvertraut worden, was Gott geredet hat. Und das ist nicht wenig. Gott hat ihnen sein Wort offenbart. Was Gott geredet hat, da steht im Griechischen die Aussprüche Gottes, das meint im Grunde genommen das ganze Alte Testament. Gott hat zu ihnen geredet, Gott hat direkt zu ihnen geredet. Ist das nichts? Gott hat ihnen seine schriftliche Offenbarung anvertraut. Ist das nichts? Vor allem zuerst, das ist das Wichtigste, was Gott ihnen gegeben hat. Und damit bringt Paulus eine erste Klarstellung. Und er sagt, die Juden haben keinen Vorzug, was das Heil betrifft. Die Juden haben keinen Vorzug, insofern sie durch ihr Judesein gerettet wären. Das hat er ja in Kapitel 2 gezeigt. Sie sind nicht automatisch gerettet, weil sie beschnitten sind, weil sie Juden sind. Aber das bedeutet nicht, dass sie gar keinen Vorteil als Juden haben. Doch, sie haben den Vorteil, dass Gott diesem Volk sein Wort anvertraut hat. Und Jesus hat ja mal zu seinen theologischen Gesprächs- und Streitgegnern gesagt, ihr sucht in der Schrift und ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist es in der Tat, die von mir zeugt. Johannes 5, Vers 39. Das ist ein starker Hinweis, dieser Vers, dass Paulus auch fest davon ausgegangen ist, das ganze Alte Testament ist Gottes Wort. Ist Gottes Wort. Enthält nicht nur Gottes Wort, sondern ist Gottes Wort. Ein starker Hinweis auch auf die Autorität des Alten Testaments. Aber Gott hat immer gesagt, dadurch, dass ich mein Wort euch gegeben habe, habe ich euch auch eine besondere Verantwortung gegeben. In Amos 3, Vers 2 sagt er durch den Propheten, aus allen Geschlechtern auf Erden habe ich euch allein erkannt. Das heißt, ich habe euch allein herausgeholt. Und dann fährt er fort, darum will ich auch an euch heimsuchen, alle eure Sünde. Ihr habt eine besondere Verantwortung, Leute. Ihr seid besonders erwählt und ihr habt eine besondere Verantwortung. Ähnlich könnte man fragen, haben Kinder, die in christlichen Familien aufwachsen, denn gar keinen Vorteil, wenn sie nicht automatisch gerettet werden? Haben sie denn gar keinen Vorteil? Oder haben Menschen, die zu einer bibeltreuen Gemeinde gehören, denn gar keinen Vorteil, wenn sie Woche für Woche das Evangelium dargelegt bekommen? Haben sie denn gar keinen Vorteil gegenüber Leuten, die etwa in einer Moschee sitzen oder in einer liberalen Gemeinde, in der Gottes Wort nicht geachtet wird? Haben sie denn gar keinen Vorteil? Und die Antwort nach Paulus heißt doch durchaus. Es ist ein Vorteil, in einer christlichen Familie aufwachsen zu dürfen. Es ist ein Vorteil, wenn Mama und Papa und die Großeltern Bibel mit mir lesen und mich mit zum Gottesdienst nehmen und mich auf eine Kinderfreizeit oder biblische Unterrichtsfreizeit schicken. Das ist ein großer Vorteil. Dafür darf ich Gott danken. Aber das heißt nicht, dass ich dadurch automatisch gerettet bin. Mir ist Gottes Wort anvertraut. Mir ist Gottes Wort viel früher und viel gründlicher bekannt gemacht als den meisten anderen Menschen. Das kannst du daraus entnehmen. Aber dadurch hast du auch eine besonders große Verantwortung, auf dieses Wort Gottes zu reagieren, diesem Wort Gottes Glauben zu schenken, ihm zu folgen. Und genau das bescheinigt Paulus den Juden hier in Vers 2. Er sagt, doch, sie haben einen großen Vorteil. Ihnen ist vor allem anvertraut worden, was Gott geredet hat. Gott hat ihnen sein Wort offenbart. Das bescheinigt er ihnen ganz deutlich. Also, die Juden sind durch ihr Judesein nicht automatisch gerettet, aber sie haben die schriftliche Offenbarung Gottes. Und daraus kann nun aber sehr schnell ein zweiter Vorwurf erwachsen, den Paulus sogleich aufnimmt. Und dieser Vorwurf geht etwa so. Okay, Paulus, du sagst, ihr großer Vorzug sind Gottes Wort. Aber was bleibt bitteschön von diesem Vorteil übrig? wenn man die Verheißung, die Gottes Wort uns gibt, durch Ungehorsam verspielen kann. Das ist der zweite Einwand. Also Einwand B, den haben Sie auch wieder aufgeführt. Was bleibt von diesem Vorteil des Wortes Gottes übrig, wenn man die Verheißung, die Gottes Wort gibt, durch Ungehorsam wieder verspielen kann? Was bleibt davon übrig? Wenn die Juden durch ihren Ungehorsam Gottes Segen verspielen, Paulus, wie du behauptest, wenn sie mit der anvertrauten Offenbarung nicht treu umgegangen sind, was hat dann der Vorzug noch für eine Bedeutung für sie? Was kann es dann noch für sie bedeuten, Jude zu sein? Und darauf antwortet Paulus zunächst in Vers 3, dass aber einige nicht treu waren. Was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue etwa aufheben? Das ist also der erste Teil der Antwort, der sagt, wenn auch einige Juden, und Paulus formuliert das hier sehr höflich, es sind ja eigentlich die meisten gewesen, er formuliert, wenn auch einige Juden Gott untreu wurden, sind dadurch Gottes Verheißungen doch insgesamt nicht ungültig geworden. Also einige oder auch viele Untreue können Gottes Verheißung insgesamt nicht durchstreichen. Denken wir nur an einige Verheißungen, die Gott der Nation Israel gegeben hat. Dass sie am Ende in ihr Land zurückkehren dürfen. Dass der Messias zu ihnen kommen wird. Wie das in Sacharja 12, Vers 10 unter anderem so deutlich steht, wo Gott es seinem Volk ankündigt für die Endzeit: über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben, und sie werden um ihn klagen, wie man um ein einziges Kind klagt. Und dann wird hier eben deutlich gemacht, dass Israel das dann noch überlebt, wenn Jesus wiederkommt, dass das überlebende Israel sich bekehren wird. Alle, die dann noch leben, dieser Rest, der dann noch übrig bleibt, auf einmal. Und diese Zusage für ganz Israel ist nicht an Bedingungen gebunden. Die ist unkonditional, wie man in der Theologie sagt, dass sie zurückkehren werden in ihr Land. Deswegen haben wir ja dieses Wunder nach dem Zweiten Weltkrieg erleben dürfen, dass sie zurückgekommen sind. Das ist nicht an Bedingungen gebunden. Das wird Gott so durchziehen, wie er es angekündigt hat. Und Paulus bestätigt das in Römer 11 nochmal ausdrücklich. Die Verheißung an die einzelnen Juden, die sind konditional, die sind an Bedingungen gebunden. Aber die Verheißung über die Zukunft von ganz Israel, die ist unkonditional. Und John MacArthur hat in der Auslegung dieser Stelle nochmal daran erinnert, und ich will das deutlich unterstreichen, dass Paulus sich damit auch gegen eine bestimmte Art von sogenannter Bundestheologie wendet, die behauptet, dass Israel als Volk durch seinen Ungehorsam alle Verheißungen eingebüßt habe. So wie das ja einige vertreten. Und diese Verheißung Israels seien dann jetzt auf die Gemeinde übergegangen, nur in einer vergeistigten Form, in einer spiritualisierten, theologisierten Form. Auch das weist Paulus an dieser Stelle zurück. Er sagt, nein, selbst wenn sie untreu sind, Gott nimmt seine Verheißungen nicht zurück. Der Messias wird auf den Ölberg kommen. Israel wird in sein Land zurückkehren. Das sagt er hier ganz deutlich. Und das gilt umfassend. Unsere Wankelmütigkeit kann Gottes Treue nicht aufheben. Unsere Unzuverlässigkeit kann Gottes Zuverlässigkeit und die Stimmigkeit seines Wortes und die Gültigkeit seines Wortes niemals aufheben. Und bedenke, und das macht Paulus dann im nächsten Vers deutlich, Gottes Treue zu seinem Wort bedeutet ja nicht nur Segen für Gehorsam, sondern es bedeutet auch Gericht über Ungehorsam. Das gehört auch zu Gottes Verlässlichkeit. Das gehört auch zu Gottes Treue über seinem Wort, dass er Sünde richtet. Und genau das will Paulus in Vers 4 mit dem Zitat aus Psalm 51, deutlich machen, wo es heißt, das sei ferne, dass Gott untreu wird. Es bleibe vielmehr so, sagt Paulus in Vers 4, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner, wie geschrieben steht, nämlich im Psalm 51, Vers 6, damit du Gott recht behältst in deinen Worten und siegst, wenn man mit dir rechtet. Verstehen Sie, in diesem Zusammenhang wird klar, warum Paulus das hier zitiert. Er sagt, deine Wahrhaftigkeit, Gott, zeigt sich auch darin, dass du Recht behältst gegenüber meiner Schuld. Auch darin zeigt sich deine Treue. Auch darin zeigt sich deine Berechenbarkeit. Auch darin zeigt sich deine Wahrhaftigkeit. Und das ist dann die Antwort auf den Einwand B. Wenn auch etliche Juden Gott untreu wurden, sind dadurch Gottes Verheißung insgesamt nicht ungültig geworden. Und nun, außerdem erweist Gott seine Zuverlässigkeit und Gerechtigkeit nicht nur durch Segen als Antwort auf Glauben, sondern auch durch Gericht als Antwort auf Unglauben. Auch darin erweist Gott seine Zuverlässigkeit. sagt Paulus. Und darum, wenn ihr fragt, hat Israels Untreue Gottes Wort nicht wirkungslos gemacht, lautet meine Antwort Megenoito. Überhaupt nicht, nicht im geringsten. Im Gegenteil, Gottes Zuverlässigkeit zeigt sich nicht nur in seinem Segen, sondern auch in seinem Gericht. Und darum, und das ist jetzt der Hammer, darum muss selbst Israels Ungerechtigkeit dazu dienen, Gottes Gerechtigkeit zu bestätigen. Selbst Israels Untreue gegenüber seinem Wort unterstreicht Gottes Treue gegenüber seinem Wort. Sogar Israels Sünde lässt Gottes Heiligkeit umso heller erstrahlen durch den Kontrast. Denken Sie, ein Diamant strahlt umso heller, je dunkler das Samttuch ist, auf das Sie ihn legen. Das macht der Kontrast, dass der Diamant umso heller strahlt. Und je tiefer die Sünde Israels, umso klarer erstrahlt die Heiligkeit Gottes. Und auch dadurch lässt Israels Sünde Gottes Gerechtigkeit erstrahlen, dass deutlich wird, Gottes Gericht reagiert auf Israels Schuld. Gott erweist seine Gerechtigkeit auch an Israels Schuld. Denn er hatte zuvor gesagt, wenn du mir vertraust, wirst du gesegnet, aber wenn du mich verlässt, wirst du gerichtet. Und genau so beweist Gott seine Zuverlässigkeit. Also dient auch Israels Sünde dazu, dass Gottes Zuverlässigkeit bestätigt wird. Dient auch Israels Schmutz und Schuld und Dunkelheit dazu, dass Gottes Heiligkeit und Ehre umso deutlicher hervortritt. Interessante Argumentation. Und damit bietet sich dem Sünder aber ein neuer Strohhalm, um Gottes Gericht auszuweichen. Und Paulus nennt den Strohhalm sofort beim Namen. Also ich finde es prima, dass Sie diesem verwinkelten Gedankengang so wunderbar folgen. Gott hat ihn uns gegeben, Paulus hat ihn aufgeschrieben. Es ist unsere Verantwortung, zu versuchen, das zu verstehen. Also, wie sieht jetzt dieser Strohhalm aus? Das ist der Einwand C, das ist Vers 5. Ist es aber so, dass unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit ins Licht stellt? Was sollen wir sagen? Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er zürnt? Also Einwand C besagt, wenn sogar unsere Sünde dazu dient, Gottes Gerechtigkeit zu erweisen, dann hat doch Gott überhaupt keinen Grund, unsere Sünde zu richten. Dann soll er sich doch lieber darüber freuen, dass wir sündigen. Je mehr wir sündigen, umso deutlicher kann er seine Gerechtigkeit demonstrieren. Dann geben wir ihm doch nur die Gelegenheit, seine Gerechtigkeit umso heller erstrahlen zu lassen. Und ist dann Gott nicht ungerecht, wenn er unsere Sünde, die seiner Gerechtigkeit so viel Bühne gewissermaßen gibt, wenn er unsere Sünde dann trotzdem richtet? Da sehen wir mal, was der Sünder, was unser menschlicher Verstand sich alles gegen Gott ausdenkt. Und um jedes Missverständnis zu vermeiden, fügt Paulus nochmal ausdrücklich hinzu, dass natürlich so nur der ungläubige Mensch sprechen kann und niemals der echte Glaube. Ich rede auf menschliche Weise, sagt er. Tja, was soll man auf eine so dreiste Einlassung erwidern? Jetzt passen Sie auf. Jetzt schlägt Paulus seine Gegner mit deren eigener Tradition. Denn an diesem Punkt stimmen die jüdischen Theologen mit der christlichen Sicht völlig überein, nämlich, dass Gott am Ende der Geschichte ein gerechtes Gericht üben wird. Das sagen die Juden, das sagen die Christen, das sagt das Alte Testament, das sagt das Neue Testament in gleicher Weise. Und das haben auch die jüdischen Führer damals geglaubt. Und von dieser gemeinsamen Grundlage aus sagt Paulus dann als Einwand C in Vers 6, das sei ferne, dass Gott in irgendeiner Weise ungerecht sein könnte. Wie könnte denn sonst Gott die Welt richten, Freunde? Also, das ist sozusagen die Antwort auf den Einwand C. Paulus sagt, ihr glaubt als traditionelle Juden doch auch, dass Gott am Ende ein gerechtes Gericht üben wird. Das setzt doch aber zwingend voraus, dass er in sich selbst absolut gerecht ist. Das werdet doch wohl auch ihr nicht bestreiten können. Und dann wiederholt Paulus nochmal den absurden Einwand von Vers 5 in etwas anderer Formulierung in Vers 7 und zeigt, wohin das führt. Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge herrlicher wird zu seiner Ehre, warum sollte ich dann noch als ein Sünder gerichtet werden? Also je mehr ich lüge, umso heller erstrahlt Gottes Wahrheit. Lasst uns lügen, auf dass Gott geehrt werde. Wenn meine Ungerechtigkeit dazu dient, Gottes Gerechtigkeit umso mehr erstrahlen zu lassen, dann würde doch wohl auch meine Lüge dazu führen, Gottes Wahrheit umso mehr hervorzuheben. Allerdings, das liegt in der Logik, die Paulus hier andeutet, dürfte dann Gott auch die Heiden nicht mehr richten. Das allerdings wollten ja die Juden, dass die Heiden gerichtet werden. Aber nach dieser Logik dürfte Gott auch die Heiden nicht mehr richten, denn auch deren Sünde dient ja letztlich dem Erweis von Gottes Gerechtigkeit. Also wenn es so weiterginge, sagt Paulus im Grunde genommen, dann dürfte keiner mehr gerichtet werden. Und das wollte er ja auch nicht. Und dann am Schluss zitiert Paulus einen letzten Einwand, der bei dieser Argumentation am Ende herauskommt. Und dieser Einwand wurde offensichtlich von einigen Gegnern auch wirklich so erhoben. Und dieser Einwand ist in der Kirchengeschichte immer wieder erhoben worden bis heute. Man nennt das den Vorwurf des Antinomismus, der Ungesetzlichkeit, der Unmoral. Da sagt Paulus, ist es etwa so, wie wir verlästert werden? Und einige behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes dabei herauskomme. Das ist also der Einwand D. Wer behauptet, dass Gott allein aufgrund seiner Gnade vergibt und dass diese Gnade allein im Glauben ergriffen wird, unabhängig von den Werken, wer das behauptet, der stiftet die Menschen geradezu zum Sündigen an. Der fördert und verharmlost Sünde, wenn er die freie Gnade allein durch den Glauben an Christus predigt. Das ist der Vorwurf. Und das ist, wie gesagt, der klassische Vorwurf des Antinomismus, der Laxheit. Wer die freie Gnade anbietet, verdirbt die Moral. Wer sagt, dass wir allein durch den Glauben gerettet werden und nicht durch unsere Frömmigkeit und durch unsere Taten, der provoziert die Menschen geradezu zum Sündigen. Paulus wird darauf in Kapitel 5 und Kapitel 6 nochmal eingehen. Was sagt er jetzt zu solchen Leuten, die das behaupten? Was sagt er zu solchen Leuten, die behaupten, wer die freie Gnade anbietet, der kann gleich aktiv zum Sündigen auffordern? Er sagt nur einen kurzen Satz, deren Verurteilung ist gerecht. Das ist seine Antwort. Wer es wagt, das Evangelium von der Gnade als Anstiftung zum Sündigen zu verunglimpfen, der zieht sich Gottes gerechtes Verdammungsurteil zu. Wer so etwas behauptet, was hier in Vers 7 und 8 steht, der unterstellt uns etwas, was wir nie gesagt haben, aber schlimmer noch, der betreibt Blasphemie, Gotteslästerung, der zieht Gottes Gnade ins Lächerliche, der verunglimpft die Rettung allein aus Glauben, der behauptet, das Evangelium öffnet die Tür zum Sündigen und der liefert sich damit selbst der Verurteilung aus. Liebe Gemeinde, was für eine atemberaubende Argumentation. Ich fasse sie nochmal zusammen. Einwand A, wenn die Juden nicht automatisch gerettet werden, dann hat das jüdische Volk doch überhaupt keinen Vorteil. Darauf die Antwort, doch sie haben einen Vorteil, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Dann kommt Einwand B. Aber was bleibt von diesem Vorteil übrig, wenn man die Verheißungen, die Gottes Wort gibt, durch Ungehorsam verspielen kann? Und darauf antwortet Paulus, wenn auch etliche Juden Gott untreu wurden, sind dadurch Gottes Verheißungen insgesamt nicht ungültig geworden. Und außerdem erweist Gott seine Gerechtigkeit nicht nur durch Segen als Antwort auf Glauben, sondern auch durch Gericht als Antwort auf Unglauben. Dann nächster Einwand C, also okay, wenn sogar unsere Sünde dazu dient, Gottes Gerechtigkeit zu erweisen, dann hat doch Gott gar keinen Grund, unsere Sünde zu richten. Dann soll er sich doch lieber darüber freuen, weil sie ihm die Möglichkeit gibt, seine Gerechtigkeit umso heller erstrahlen zu lassen. Ist Gott dann nicht ungerecht, wenn er unsere Sünde trotzdem richtet? Antwort C, ihr als traditionelle Juden glaubt doch auch, dass Gott am Ende ein gerechtes Gericht üben wird. Das aber setzt zwingend voraus, dass er in sich selbst absolut gerecht ist. Und schließlich der letzte Einwand, Einwand D in Vers 8. Wer behauptet, dass Gott allein aufgrund seiner Gnade vergibt und dass diese Gnade allein im Glauben ergriffen wird, unabhängig von Werken, der stiftet die Menschen zum Sündigen an. Der verharmlost Sünde, der fördert Sünde. Und darauf antwortet Paulus, wer es wagt, das Evangelium von der Gnade als Anstiftung zum Sündigen zu bezichtigen und zu verunglimpfen, der zieht sich Gottes gerechtes Verdammungsurteil zu. Und am Ende, ganz am Ende dieser Kette, sehen Sie nochmal in Vers 8, da landet Paulus wieder bei demselben Refrain, der seit Kapitel 1,18 immer wieder aufklingt und der jetzt bis ins dritte Kapitel hineinklingt. Gottes Gericht ist gerecht. Deren Verdammnis ist gerecht. Das sind die letzten Verse in diesem Abschnitt. Und so schlägt Paulus denen, die ihre Sünde rechtfertigen oder leugnen, einen Punkt nach dem anderen aus der Hand. Er macht das geduldig. Er macht das in ruhigem Ton, aber sehr klar. Und damit zeigt er uns zweierlei. Er zeigt uns die endlose Selbstverteidigung des Sünders. Und er zeigt uns die liebevoll zupackende Verantwortung des Missionars, der den Sünder stellen muss. Den stellen muss mit dem Wort Gottes. Und so wird die Kernthese von Paulus immer zwingender, immer unausweichlicher. was ihr seid, Kapitel 1, Vers 18, entfaltet. Alle Welt unter Gottes Zorn. Jeder einzelne Mensch unter Gottes Zorn. Keine Ausnahme, kein Entkommen. So ernst ist es. Und schließlich setzt Paulus zu einem letzten Beweis an, einem Beweis, den wir heute nicht mehr entfalten können. Lesen Sie bitte zu Hause die Verse 9 bis 18. Das ist dann der ultimative Schriftbeweis. In den Versen 9 bis 18 wird Paulus eine Bibelstelle nach der anderen vortragen, eine unzerreißbare Kette schmieden, ein alttestamentlicher Vers nach dem anderen. Und mit diesem Versen beweist Paulus dann ein letztes Mal, was in diesem monumentalen Abschnitt 1,18 bis 3,20 das einzige Thema ist, der große Cantus firmus, die rote Linie, die sich durch alles hindurchzieht. Und damit beweist er nochmal, wie er es dann in Vers 9 schreibt, dass alle Juden wie Heiden unter der Sünde sind. Alle. Und wörtlich sagt er, wir haben Anschuldigung erhoben in Vers 9. Wir haben Gottes Anklage formuliert, und zwar ausnahmslos gegen alle Menschen. Gottes Anklage ausnahmslos gegen alle Menschen. Und diese Anklage lautet, dass alle unter der Sünde sind. Und dieser Begriff unter ist ganz stark im Griechischen, der meint nämlich versklavt. Hilflos, versklavt unter der Sünde. Hilflos, verkauft unter die Macht der Sünde bist du Mensch. Und unser Problem ist nicht nur, dass wir sündigen, das wäre noch nicht so schlimm, sondern dass wir unter der Macht der Sünde sind, total eingesperrt, total bewegungsunfähig, total gefesselt, überhaupt nicht in der Lage, uns zu befreien. Das ist die Situation, sagt Paulus. Und damit hat er uns am Ende noch einen zweiten Grund geliefert, warum Gott so gründlich uns über unser Sündersein aufklärt. Der erste Grund war, weil der Sünder sich mit allen Mitteln gegen seine Überführung sträubt und immer neue Einwände erfindet. Und der zweite Grund ist, weil der Sünder sonst seine persönliche Stellung völlig falsch einschätzt. Wenn Gott uns nicht so gründlich aufklären würde, würden wir unsere persönliche Stellung völlig falsch einschätzen. Wir verharmlosen das Problem. Wir fühlen uns nicht genug als Sünder. Und deshalb geht Paulus diesen Weg mit uns bis zum Ende. Deswegen geht Paulus diesen Weg mit uns auch durch dieses dritte Kapitel hindurch. Er nimmt sich die Einwände der jüdischen Gegner vor und geht sie durch. Das waren die Verse 1 bis 8. Und dann als Höhepunkt schmiedet er die Kette mit dem Schriftbeweis. Das sind die Verse 9 bis 20. Und so brennt er uns diese Wahrheit, ihr Lieben, brennt er uns diese Wahrheit geradezu ins Herz. Apostolische Gründlichkeit ist das. Und wer da erstmal angekommen ist, wer das begriffen hat, wer diesen Weg mit Paulus bis zum Ende mitgegangen ist, dem braucht man nicht mehr zu erklären, dass er einen Retter braucht. Verstehen Sie, wer den Weg mitgegangen ist, der weiß das. Der bekommt Sehnsucht nach Jesus, der schreit nach Hilfe, der sucht verzweifelt nach einem Ausweg. Hast du diesen Ausweg schon gesucht? So hat es Albrecht Goes im 20. Jahrhundert gedichtet. Erst muss die Nacht ganz dunkel sein, ehe wir nach deinem Tage schreien. Dein Meer muss brechen über Bord, bis dass wir hören auf dein Wort. Dann spüren wir die eigene Schuld. Dann flehen wir, hab noch Geduld. Ach, mache du mich ganz bereit für deine gnadenvolle Zeit. Mach mich bereit für deine gnadenvolle Zeit. Das heißt, bring mich dahin, dass ich erkenne, wie dringend ich deine Gnade brauche. Bring mich dahin, dass ich erschrecke über meine Sünde und dass ich mich beuge unter dein Urteil. Und dann werde ich mit dankbaren Händen nach Jesus greifen. Und genau so hat es auch Martin Luther erfahren, als es soweit war, dass sein Gewissen keine Ruhe mehr fand. Als er merkte, dass die ganze Tradition ihm nicht helfen konnte. Als er verzweifelt war. Da gab ihm sein Ordensvater Johann Staupitz den einen Rat. Blicke auf Christus. Blicke auf Christus, sagte Staupitz ihm. Suche bei Christus. Staupitz hatte zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht genau verstanden, wie Christus helfen könnte. Er hatte selbst die reformatorische Entdeckung nicht gemacht, aber er wies seinen Schützlingen in die richtige Richtung. Staupitz sagte zu Martinus, blicke auf Christus. Und Martin Luther hat es getan und er hat nicht aufgegeben. Und er hat weiter gesucht. nach Christus, bei Christus. Und der Ort, wo er Christus dann endlich mit Gewissheit gefunden hat, das war unser Römerbrief. Und wenige Jahre später hat Martin Luther es dann in einem Lied festgehalten, wie er zu Jesus fand, wie er Christ wurde. Er hat es in einem Lied beschrieben, damit auch andere nirgendwo anders mehr nach Rettung und Hilfe suchen sollen, als allein bei Jesus. Und dann hat er das so gedichtet in Lied 239. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren. Mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein. Es war kein Guts am Leben mein Sünd hat mich besessen. Mein guten Werk, die galten nicht. Das merkt er, dass das nicht reicht. Es war mit ihnen verdorben. Der frei will, hasste Gottes Gericht. Er war zum Guten erstorben. Die Angst mich zum Verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb. Zur Hölle musste ich sinken. Und da kommt Christus dann in die Situation. Da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dachte an seine Barmherzigkeit. Er wollte mir helfen lassen. Er wandt zu mir sein Vaterherz. Es war bei ihm fürwahr kein Scherz. Er ließ sein Bestes kosten. Er sprach zu seinem lieben Sohn, die Zeit ist sich zu erbarmen. Fahr hin, meines Herzens werte Kron, und sei das Heil dem Armen. Und hilf ihm aus der Sündennot. Erwirk für ihn den bitteren Tod. Und lass ihn mit dir leben. Und es ist so schön, wie Luther sagt, der Herr schickt Christus allein für mich. Natürlich hat der Herr Christus 1500 Jahre geschickt, bevor Luther so gebetet hat. Aber Luther schreibt das so, um deutlich zu machen, ich weiß, Jesus ist auch für mich gekommen. Ich war in Verzweiflung, ich habe gebetet, da hat's Gott in Ewigkeit gejammert und er hat Jesus mir geschickt. Hast du das schon mal so erkannt? Der Vater im Himmel hat Jesus dir geschickt. Er hat sich über dein Elend erbarmen wollen. Er hat deine Schuld vergeben wollen. Er hat dich retten wollen. Und dann sagt Luther, der Sohn dem Vater gehorsam ward, er kam zu mir auf Erden, von einer Jungfrau rein und zart, er wollte mein Bruder werden. Geheimlich führt er seine Gewalt, er ging in meiner armen Gestalt, er wurde Mensch, den Teufel wollte er fangen. Er sprach zu mir, halt dich an mich, es soll dir jetzt gelingen. Ich geb mich selber ganz für dich, da will ich für dich ringen, denn ich bin dein und du bist mein. Und wo ich bleib, da sollst du sein, uns soll der Feind nicht scheiden. Liebe Gemeinde, Luther war kein Schwärmer. Luther war ein Hochintellektueller, ein philosophisch gründlich geschulter, ein überdurchschnittlich begabter und bewanderter Professor. Aber wo es drauf ankam, da begriff er, mir kann nur einer helfen. Und das bist du, Jesus. Amen.